willkommen zum Podcast und dem YouTube-Kanal Der Sprung ins kalte Wasser – Life Balance für neue Führungskräfte. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch, und zwar die Cordula Goy. Cordulas Gabe ist es, Veranstaltungen mit viel Humor und auf den Punkt in Songs zusammenzufassen. Ich habe sie selber mehrfach erlebt und finde es einfach unglaublich genial. Aber nicht nur das. Du bist Mediatorin, Diplom-Frankreich-Wissenschaftlerin, Musiktherapeutin, Heilpraktikerin, Business-Coach, Speakerin und Autorin. Cordula arbeitet, wie sie sagt, als Sparringspartner, Impulsgeberin und schafft es, Menschen spätestens am Ende einer Veranstaltung mitzureißen und mit ihnen zu singen. Wen du da alles motivierst, ist auch Wahnsinn. Da erzählst du uns sicher was drüber. Alles dreht sich um Pole, und so bringt Cordula Dinge zusammen, die für manch einen erst einmal keine Schnittmenge zu bilden scheinen. Sie verbindet Emotion und Business, aktiv und passiv, Energie und Stillstand und arbeitet pragmatisch, praxisorientiert und unkompliziert mit Führungskräften, Teams und Unternehmen. Wir kennen uns ganz, ganz ursprünglich über die Monika Schedin und treffen uns heute bei der GSA ab und zu und heute auf dem virtuellen Sofa. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du dabei bist, Cordula.
Hallo Katja, ich freue mich auch. Dankeschön.
Wunderbar. Cordula, kannst du uns mal mitnehmen? Von Duisburg auf die Bühne und ins Coaching, dazwischen Schlagersängerin in einer Band und alle anderen Ausbildungen auch noch, die ich vorhin schon genannt habe. Wie passt das jetzt zusammen und wie bist du zu der Cordula geworden, die du heute bist?
Ja, diese Frage kann ich sehr gut verstehen. Das hast du schön gesagt, Katja. Da hast du schön den Bogen gespannt. Wenn ich es auf den Punkt bringen soll, ist es, glaube ich, so, dass ich tatsächlich in der Lage bin, immer wieder ganz gut mich anzupassen. Ich glaube, was mir hilft dabei ist, das habe ich auch erst Schritt für Schritt selber gelernt in der Praxis, dass ich wirklich auch aus einem Familienunternehmen komme, einer kleinen GmbH, wie das halt so ist, ne? 4 Kinder, die Mutter arbeitet mit, der Vater selbstständig, und da lernt man doch so manches aufzunehmen, was in anderen Haushalten, wo vielleicht beide Eltern Lehrer sind oder Angestellte sind, nicht so vorkommt. Und ich habe eben bei meinen Eltern auch erlebt, das war eine GmbH für Metzgereibedarf, so etwas gibt's heute gar nicht mehr, Die haben sich auch anpassen müssen an verschiedenen Stellen. Und ich finde, sie haben immer wieder das Beste draus gemacht. Und ich glaube, das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen. Also du hast ganz richtig, ich bin ein Kind aus dem Ruhrgebiet. Mein Bruder sagt immer, wir sind auf Kohle geboren. Ja. Und da verbindet sich auch ein gewisser Stolz damit. Das ist ja irgendwie doch eine sympathische Region, zumindest für viele Menschen, glaube ich. Und da bin ich auch zufrieden, mit meinen Wurzeln zu haben. Ja, und ich wollte dann, um deine Frage mal konkreter zu beantworten, eigentlich was mit Musik machen und Sängerin werden. Aber ich war damals, kaum zu glauben, sehr schüchtern. Und habe mich noch nicht einmal getraut, mich anzumelden für die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule. Die Alternative war dann, dass ich mich für Musiktherapie, einen Diplomstudiengang in Heidelberg, beworben habe und da auch tatsächlich sofort genommen worden bin. Dann war also erstmal so der erste Schritt vorbereitet. Ja, dann habe ich quasi, um es auch mal erstmal so mit dem Bogen komplett zu kriegen, 12 Jahre in dem Beruf gearbeitet, nach Abschluss des Studiums, die Zeit genutzt, weil ich gemerkt habe, mit Anfang 20 war ich wirklich noch nicht fertig mit der Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn ich schon sozusagen auf Menschen losgelassen wurde, verschiedene Zusatzausbildungen zu machen. Und durch die Musik hatte ich immer schon gelernt, wirklich auch, dass Üben wichtig ist und dass da auch eine gewisse Disziplin zugehört. Das hat mir, glaube ich, sehr geholfen und dazu geführt, dass ich diese Zusatzausbildung auch immer abgeschlossen habe. Also ich habe eine komplette Gestalttherapie-Zusatzausbildung mit Doppelgraduierung sogar abgeschlossen und eben auch den Heilpraktiker für Psychotherapie. Dann gab es eine Gesetzesänderung zum 1. Januar 1999, wo klar wurde, Selbstständigkeit als Musiktherapeut, das hatte ich mal so ein bisschen überlegt, kommt nicht in Frage mehr, weil eben an die Psychotherapie als Feld ganz neue Anforderungen gestellt werden. Und man als Musiktherapeut, der nicht Psychologie oder Medizin studiert hatte, da wenig Aussichten auf erfolgreiche Existenz gehabt hätte. Und das war nun wieder der Anlass zu überlegen, okay, was mache ich dann? Weil ich konnte mir nicht vorstellen, bis an mein Lebensende weiter in einer Klinik angestellt zu sein oder in einer anderen Einrichtung. Und dann habe ich halt nochmal den Sprung gemacht, meine Zelte komplett abgebrochen, nochmal neu studiert, den Diplomstudiengang Frankreichwissenschaftlerin. Das war auch eine kleine Odyssee, den zu finden, weil ich war damals schon über 30 und das war erstmal ein K.O.-Kriterium. Wie, Sie sind über 30? Ich hab mich in Berlin auch für ein Zusatzstudium, Aufbaustudium interessiert und da bekam ich genau diese Antwort. Also das war dann schon mal ein K.O.-Kriterium. Aber ich hatte dann eben tatsächlich Glück und habe in Freiburg am Frankreich-Zentrum da einen Studienplatz bekommen. Aus dem Stand auch die Aufnahmeprüfung, die nicht schwer, nicht leicht war, bestanden, weil ich immer schon viel mit Französisch gemacht hatte und so weiter. Also kurz und gut, das war dann das Sprungbrett für meinen zweiten großen beruflichen Teil. Also 12 Jahre war ich als Musiktherapeutin tätig und dann ging ich ins Business, wollte aber erstmal angestellt sein und dann kam eine ähnliche Krise wie heute, die Corona-Krise, nämlich die Krise um den 11. September 2001. Ich hatte gerade meine Traumanstellung gefunden als angestellte Trainerin in einer Unternehmensberatung. Und dann hat mein Chef aber auch ein großes Umsatzloch gehabt durch diese Krise. Und ich musste gehen, weil ich zuletzt gekommen war, keine Kinder hatte etc. und stand überraschend auf der Straße. Hatte meine ganzen Ersparnisse natürlich in das Studium gesteckt. Und musste dann irgendwie überlegen, was jetzt? Und habe mich dann wirklich nur aus der Not heraus selbstständig gemacht, weil ich nach 120 Bewerbungen gemerkt habe, ist jetzt nicht so die Zeit für Bewerbung für angestellte Positionen und habe mich dann mit Musikunterricht währenddessen über Wasser gehalten. Ja, und dann meine Selbstständigkeit Schritt für Schritt aufgebaut und jetzt sind das auch schon eben 18 Jahre. Ne? Also 12 Jahre Musiktherapiewelt mit allen Stationen, die ich aufgezählt habe und jetzt 18 Jahre selbstständig. Du triffst mich also wirklich mit 30 Jahren erfüllter Berufstätigkeit aus verschiedenen Feldern.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kann das tatsächlich gut nachvollziehen. Ich bin ja ursprünglich Kunsttherapeutin, mir ging es ähnlich. Also ich habe aber tatsächlich nie im kunsttherapeutischen Kontext gearbeitet, aber mit Klinikluft und so, das wollte ich auch nicht. Ja, also das kann ich gut nachvollziehen. Also wenn du deinen Weg so beschreibst, dann hat der ja schon auch so ein paar Kurven mit drinne. Kannst du mir da sagen, was da so die größte Herausforderung war oder wie du das Ganze gemeistert hast? Was hat dir da so die Kraft gegeben, da auch wirklich eigentlich auch immer weiterzumachen?
Also ich glaube schon, dass die größte Herausforderung rückblickend diese Krise war, ne, vom 11. September 2001, wo ich wirklich überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Gerade wollte ich mich entspannen, jetzt bist du am Ziel deiner Träume, ne? Angestellte Träume in einer Unternehmensberatung zu sein. Und dann kam eben ja dieses Zeitgeschehen um die Ecke. Und ich bin da auch ganz ehrlich, ich habe am Anfang, Katja, überhaupt nicht an mich geglaubt, dass ich da wirklich erfolgreich selbstständig sein könnte. Ich bin sozusagen meinem Schicksal im Nachhinein dankbar, weil ich dahin getreten wurde, quasi ne, so den berühmten Tritt bekommen habe und mich eigentlich gar nicht mehr entscheiden konnte. Ich hatte mich bis Magdeburg und sonst wo beworben. Ich wäre auch nochmal bereit gewesen, ganz woanders hinzugehen, obwohl mir Bonn sehr gut gefiel, wo ich damals für diesen neuen Trainerjob hingezogen war. Das heißt, man muss sich auch klar machen, ich hatte da auch in Bonn überhaupt kein Netzwerk. Nach 5 Monaten hat man noch kein Netzwerk in einer neuen, fremden Stadt. Davor war ich in Paris gewesen, davor in Freiburg, das war alles nicht um die Ecke. Und die Herausforderung war dann tatsächlich wirklich, diese Selbstständigkeit Schritt für Schritt auf den Weg zu bringen. Und ich glaube wirklich, dass mir geholfen hat, dass bestimmte Menschen mich auch sehr unterstützt haben, psychisch, ne? Zu der Zeit wirklich auch noch meine Eltern sehr stark mit ihren unternehmerischen Erfahrungen. Ja, und dann wirklich auch meine Energie, die mir, glaube ich, auch eine ganz wichtige genetische Ausstattung und mein Kämpfergeist, ne, den ich auch wirklich so ein bisschen im Blut habe, auch von meinen Eltern, das war was ganz Wichtiges, eben trotz aller negativen Vorzeichen, das zu schaffen, nicht aufzugeben, wirklich aktionistisch unterwegs zu sein. Ich bin in jedes Netzwerk gerannt. Ich weiß noch, damals gab es auch hier in Köln schon die Webgirls. Ich hatte ja nichts am Hut mit Internet und Co. und keine Ahnung davon. Aber selbst da bin ich hingelaufen, um zu zeigen, hallo, hier bin ich. Ich bin neu im Rheinland und vielleicht habt ihr ja auch mal was für mich.
Aha. Ja, super. Du sagst auch, also einfach mal machen, ja, also das ist das, was bei mir so definitiv auch ankommt, einfach sich trauen und mal machen. Du sprichst auch darüber, dass du Pole zusammenbringst, also Dinge, die so eigentlich gar nicht so zusammenpassen. Was meinst du damit und was heißt es für dich in deinem Berufsalltag?
Ich bringe mal ein ganz konkretes Beispiel. Im Moment geht es so seit einigen wenigen Jahren sehr häufig in Unternehmen darum, die Generationen wirklich ein bisschen zu versöhnen, miteinander in Kontakt zu bringen. Ne? Also Beispiel, es gibt in einem Unternehmen ein neues Team, was zusammengesetzt wurde aus erfahrenen Mitarbeitern und aus jungen Kräften. Ja, und im schlimmsten Fall können die gar nicht miteinander. Ne? Mhm. Beide haben ihre großen Vorteile und Stärken, natürlich beide auch noch ihre Schwächen, das haben wir alle. Ne? Und dann gilt es natürlich, da Brücken zu schlagen. Ne? Das ist auch ein Ausdruck, der nicht umsonst auf meiner Website vorkommt. Und die beiden Parteien, wenn man so will, miteinander in Kontakt zu bringen. Mhm. Über bestimmte Fachthemen, über bestimmte Herausforderungen. Damit vielleicht, ich symbolisiere das gerne mit den typischerweise verschränkten Armen vor dem Bauch oder vor der Brust. Ich bin kein Fan von Vokabelkörpersprache, aber das ist schon häufiger so ein Bild, was sich mir dann zeigt am Anfang. Und am Schluss ist es dann vielleicht sogar manchmal möglich, ja, auch die Sitzordnung im letzten Teil zu ändern. Wenn ich dann frage, wie wäre es denn, wenn Sie sich jetzt mal ein bisschen mischen? Wir haben über manches gesprochen, was jetzt hier im Raum steht, auch über ihre Verschiedenheiten. Und jetzt, glaube ich, ist schon ein bisschen andere Atmosphäre entstanden und dann kann sich das in einer anderen Sitzordnung, auf die man vielleicht ein bisschen widerständig, aber doch eingeht, kann sich das daran zeigen. Ne? Also wäre zum Beispiel für verschiedene Pole.
Ja, ja. Du machst ja auch zwei ganz unterschiedliche Sachen, zumindest vordergründig. Du hast auch zwei Homepages, ja, und eine davon, da geht es um Song Summary. Nimm uns doch mal mit, weil ich finde, das ist auch so dein USP. Ich kenne niemanden, der das so macht wie du, beziehungsweise ich kenne keinen, der das so macht.
Du warst auch schon dabei, Katja.
Ich war auch schon dabei. Ich habe auch schon mitgesungen.
Ja. Ich weiß noch genau. Ja, das ist, also ihr wisst jetzt schon, alle, die mir zuhört, die Musik spielt eine große Rolle in meinem Leben, immer schon. Und irgendwann saß ich in einer Konferenz und habe mir gedacht, Mensch, so eine Zusammenfassung, die könnte man doch auch nochmal ein bisschen anders gestalten. Ich habe in den USA auf der NSA-Conference auch mal einen fantastischen Zusammenfasser erlebt. Der hat das mit Comedy gemacht und wirklich Standing Ovations ausgelöst. Und ich kam darauf, weil ich dachte, Mensch, eigentlich ist ein Song eine perfekte Struktur, ein perfekter Rahmen, um eben versuchsweise ja, die Kernbotschaften einer Veranstaltung darin zusammenzufassen und eben natürlich ständig gelernt, über Jahrzehnte, möchte ich fast schon sagen, Menschen zu animieren, da nochmal einzustimmen am Schluss einer Konferenz. Das heißt also, ich sitze da drin, höre brav aufmerksam zu und schreibe schon fleißig und kritzle meine Notizen gleich in Reime. Das ist ein Talent, was so aus der mütterlichen Seite meiner Familie kommt. Und was ich mir dazu nutze mache, und natürlich ist vorher meistens auch die Melodie abgesprochen, dass sie zum Charakter der Veranstaltung passt, dass sie dazu passt, wie man gerne möchte als Veranstalter, dass die Menschen nach Hause gehen. Und das wird abgestimmt und dann texte ich und dann gehe ich samt Gitarre live auf die Bühne.
Ja, wunderbar. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist da jetzt in einem Training oder bei einer Veranstaltung und da sind die Leute jetzt, bisschen zugeknöpft. Ja, oder jetzt nicht unbedingt, wo man sagt, ah, die fangen jetzt alle sofort das Singen an. Ne? Wie schaffst du das, dass die das dann trotzdem machen und dass sie dann eben auch so einen Spaß dabei haben, wie ich es eben auch schon erlebt habe?
Also ich verstehe ja jeden, der nicht gleich Hurra schreit, ne? Wenn es heißt, jetzt bitte singen. Ne? Das ist, glaube ich, erstmal fundamental. Oder auch mit gewisser Empathie meine Einstellung, die dann wahrscheinlich auch irgendwie rüberkommt. Und den Rest des Eises versuche ich mit Humor zu brechen und mit Machen. Ja, dass ich zum Beispiel sage, ich hatte vor einiger Zeit auf einem Mediationstag, also mit lauter Anwälten und Juristen, auch so einen Auftrag. Und die haben mich alle genauso angeguckt, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Und ich konnte das ja auch verstehen. Und ich weiß noch, dass ich da zum Beispiel am Anfang gesagt habe, ich wette, Ihnen geht es genauso wie mir. Eins fehlt noch auf dieser tollen Veranstaltung vor der Mittagspause und Sie freuen sich schon den ganzen Tag darauf. Singen. Ne? Großes, verklemmtes Schmunzeln, kannst du dir vorstellen? Ja? Und so mal ja. Ne? Also nicht etwa, dass ich da genau den Nerv getroffen hätte, aber über so etwas, und dann fange ich wirklich auch schnell an, ne? Die Texte sind ja immer auf großem Bildschirm zu sehen, die ich dann eben da geschrieben habe, den Refrain mit allen zu singen. Und ich mache schon die Erfahrung, weil ja niemand gezwungen wird. Viele machen mit oder versuchen es einmal, auch gerade wenn die Melodie vielleicht ein bisschen ansprechend ist und vor allem bekannt. Ja, und dann, auch wenn nie alle mitmachen, ist es doch ein großer Teil. Und immer ist es so, und das freut mich natürlich, weil ich glaube, das ist die große Stärke von Musik insgesamt, ne, wenn wir uns auch noch fragen, warum hören wir Musik? Warum machen wir Musik vielleicht auch? Musik hat eben große Stimmungspotenziale. Ne? Und das ist dann nach dem gemeinsamen Singen wirklich auch immer Realität. Die Atmosphäre ist verändert. Mhm. Und ich weiß auch, dass die eine Veranstalterin von diesem Mediationstag mit Anwälten und Juristen mir dann sagte, die kamen alle mit einem Lächeln in die Pause. That's it. Ja, dann sage ich, you made my day. Mhm. Das ist im Grunde das, was dann erreicht werden soll.
Mhm. Ja, der Podcast und auch die YouTube-Videos natürlich, die sind für spezifisch jetzt neue Führungskräfte. Und wenn ich mir jetzt überlege, so eine Führungskraft, hatte ich auch schon ein Interview, kann sehr viel vom Sport lernen. Ich finde als Kunsttherapeutin natürlich eine Führungskraft kann unglaublich viel von der Kunst lernen. Was können Führungskräfte von der Musik lernen?
Ja, wie ich gerade schon gesagt habe oder versucht habe zu sagen, Musik hat eben sehr viel emotionales Potenzial. Mhm. Also zum Beispiel, jetzt sind wir ja alle in der Corona- oder noch Corona-Zeit so stark auch mit Webinaren und mit Online-Trainings und Videochats unterwegs. Auch da vielleicht mal den Start mit einem Musik-Countdown starten zu lassen, so etwas. Ja, das ist eine Kleinigkeit. Wir müssen uns immer klar machen, Musikgeschmack ist höchst individuell. Das darf auf keinen Fall zu dominant sein. Da bin ich sehr, sehr versucht, empathisch auch unterwegs zu sein, dass niemand sich da zu sehr etwas aufs Auge gedrückt bekommen fühlt. Das war jetzt, glaube ich, grammatikalisch nicht genau korrekt, aber du hast schon verstanden, was ich meine. Also, dass wir niemanden da zu sehr unter Druck setzen mit einer sehr, sehr starken, zum Beispiel Heavy-Metal-Richtung oder sowas. Aber es gibt ja viele andere etwas, ja, vielleicht seichtere oder leichtere Musikgenres, die dann eben kurz auch zumindest zeigen, Mensch, da hat sich jemand Gedanken gemacht und versucht auch von Anfang an für eine gute Atmosphäre zu sorgen. Das als Beispiel.
Ja, also du sagst auch in Online-Meetings oder in Meetings am Anfang, wenn so eine Musik kommt, ist die Stimmung, das macht was damit.
Auf jeden Fall. Ja. Oder auch in Pausen, habe ich selber auch erlebt. Gestalte ich selber jetzt auch für bestimmte Inhouse-Online-Trainings. Und ich finde immer, zumindest zeigt es ganz klar, da hat jemand wirklich sehr sorgfältig, auch im Detail, sich in der Vorbereitung Gedanken gemacht, selbst wenn vielleicht der Musikgeschmack nicht von allen hundertprozentig getroffen werden konnte. Das ist ja nicht möglich.
Mhm. Hast du da so eine Top 3 an Songs, wo du sagst, die funktionieren ganz gut?
Also ich würde mal eher sagen, so Genres oder Musikrichtungen funktionieren. Also eine bestimmte leichte Jazzrichtung, ja, die es auch vielfach im Internet zu finden gibt, ist auf jeden Fall ein Tipp. Oder auch Gitarre nicht zu laut und mit nicht zu viel Rhythmus. Das kann auch sogar ein bisschen in die spanische Richtung oder in die klassische Richtung auch gehen. Oder genauso gut auch Klaviermusik, auf keinen Fall etwas zu überfrachtendes. Ich würde jetzt kein Klavierkonzert mit gesamtem Sinfonieorchester nehmen. Also um das ein bisschen deutlich zu machen, aber Musik, die nicht die Extreme besetzt. Weder zu laut, noch zu schnell, noch zu stark angereichert durch viele weitere Instrumente. Das ist so mein Tipp.
Mhm. Ja, vielen Dank. Du hast ja gerade schon angesprochen, du gibst auch Trainings. Also du gibst ja keine Trainings, wo die Leute eben es singen lernen oder so. Magst du uns da ganz kurz mal mitnehmen, welche Kunden hast du, beziehungsweise in welchen Trainings bist du da? Was machst du?
Also da kann ich, glaube ich, sogar noch eine ganz gute Brücke schlagen, jetzt vom Thema Song Summary und emotionalem Potenzial von Musik. Mein Dachthema oder mein Oberthema oder Metathema in allen Veranstaltungen, die ich in Unternehmen mache, ist tatsächlich emotionale Kompetenz. Mhm. Ob das so eine Teambildungsgeschichte ist, die ich vorhin schon angedeutet habe, wo es darum geht, Generationen zusammenzubringen, ob das auch ein Konfliktmanagement-Workshop ist, eine Mediation, das sind ganz typische Themen oder verschiedene Themen, aber auch Schulungen, wo es tatsächlich um vertriebliche Kompetenz geht. Da geht es ganz stark darum, wie gehe ich auf Menschen zu, wie kann ich möglichst sympathisch rüberkommen, denn die Kompetenz kommt erst später, dass ich die überhaupt beweisen darf. Mhm. Also immer geht es darum, dass ich möglichst authentisch rüberkomme, sympathisch dadurch. Aber Achtung, mir ist bei dem Begriff authentisch, weil er auch sehr inflationär gebraucht wird heute, auch wichtig. Es geht nicht um private Authentizität. Es geht schon darum, dass wir die sehr professionell füttern. Also nicht bitte einfach spontan sein, so wie ich privat bin, sondern natürlich gepaart mit meiner Kompetenz und der Professionalität, die von mir erwartet wird. Ja, also das kann das sein. Das kann wirklich sein, vertriebliche Schulung am Telefon, vertriebliche Schulung für den Face-to-Face-Kontakt beim Kunden auf einer Messe. Teambildung habe ich schon angesprochen, aber auch natürlich jetzt sehr aktuell Krisenmanagement. Ja, wie kann ich ein neues Team oder auch ein Team, was von der Krise gebeutelt ist, wirklich möglichst ein Stückchen wieder aufrichten, motivieren? Ne? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überheblich an. Das geht immer nur zusammen mit der Führungskraft, mit den Führungskräften und natürlich auch mit den Mitarbeitern selber. Aber da eben ein guter Katalysator zu sein. Das ist alles, wenn du Stichwort mit Motivation nochmal nimmst, das ist alles emotionale Kompetenz. Mhm. Ich glaube, dass ich für die sehr stark stehe. Da werde ich mich auch in Zukunft weiter darauf fokussieren und dass unter diesem Dach alles einzuordnen ist, was ich an konkreten Schulungsthemen veranstalte.
Mhm. Ja, wenn du an die Führungskräfte denkst und sagst, emotionale Kompetenz ist ja eben eine Kompetenz. Ist das auch eine Führungskompetenz und wie... Ja, wie stellt die sich dar in der Führungsrolle?
Ja. Ja, natürlich. Das ist eine sehr gute daran anschließende Frage. Ich bin mir sicher, dass emotionale Kompetenz heute für jede Führungskraft, ich möchte fast sagen, das A und O ist. Ja? Das heißt nicht, dass es die einzig und allein vorherrschende Kompetenz sein muss, natürlich, aber es ist ganz, ganz wichtig und wird in Zukunft noch mehr Bedeutung einnehmen. Warum? Was ist emotionale Kompetenz? Da verweise ich gerne auch auf die Bücher von Daniel Goleman, der vor genau 95 Jahren, uns dieses Thema auch per seinem ersten Buch nach Europa gebracht hat aus den USA. Und ja, der ist für mich der Papst der emotionalen Kompetenz. Und natürlich, diese Thematik besteht aus zwei großen Säulen oder zwei großen Feldern. A, die emotionale Kompetenz im Umgang mit mir selber. Was so viel heißt, wie sich zu kennen, sich zu reflektieren, immer wieder auch bereit zu sein dazu, sich reflektieren zu lassen, sich Feedback geben zu lassen. Das sind alles keine neuen Themen, aber die gehören alle dazu. Und wir wissen alle, dass es ab und zu auch schwierig ist, da Kritisches anzunehmen, dass das auch mal ganz schön verletzend sein kann oder schwierig sein kann, selbst wenn es gut gelaufen ist, wie das Feedback kam, das anzunehmen. All das fällt für mich unter Selbstreflexion. Klar, und das zweite Thema ist dann die gesamte emotionale Kompetenz, die das Soziale umfasst. Ich und die anderen und ich. Das sind die beiden großen Säulen, die emotionale Kompetenz umfassen. Und dazu gehört dann natürlich auch vieles, was heutzutage eher isoliert, das meine ich gar nicht wertend, sondern einfach beschreibend betrachtet wird. Also Achtsamkeit, wie gehe ich mit mir selber um als Führungskraft? Welchen Magical Morning gestalte ich für mich, damit ich immer wieder auch die Kraft habe, so in den Tag zu starten, dass ich mit mir selber im Reinen bin und dann natürlich auch so vor meinem Team erscheine.
Ja, ich höre da verschiedene Sachen raus. Einmal so ein bisschen auch so eine Selbstfürsorge, also Magical Moment, Magical Morning, Morgenroutine, Pausen machen, sowas in der Art. Auf der anderen Seite aber auch eine Selbstreflexion insofern, wenn eben jemand auf mich zukommt und mich kritisiert. Und spezifisch bei neuen Führungskräften ist es, also die auch vielleicht sogar aus dem eigenen Team rausgewachsen sind, das erlebe ich halt in meinem Job so, für die ist es wahnsinnig schwer, manchmal mit dieser Kritik umzugehen, weil die wollen ja, sie wollen nicht gefallen, aber spezifisch, wenn eine Führungskraft aus einem Team rausgewachsen ist und dann auf einmal Chef und Chefin. Was würdest du demjenigen mitgeben, wenn er dann doch mal so eine Kritik abbekommt und ein Feedback abbekommt? Wie kann er oder sie da am besten mit umgehen?
Ja, also wenn das jetzt, so habe ich es gerade verstanden, Katja, korrigiere mich, wenn das falsch war, wenn das wirklich auch ein kritisches Feedback war.
Mhm, ja.
Eine Führungskraft, die neu in den Job gekommen ist, in die Position gekommen ist, da so quasi verdauen muss. Ne? Dann gebe ich gerne einen Tipp weiter, den ich auch in meinem Buch verwendet habe, weil netterweise Professor Glasel aus Österreich mir das Vorwort dazu geschrieben hat. Und es geht ja stark um Konflikte auch. Das ist ja dann auch schon wieder ein innerer Konflikt. Wie gehe ich jetzt mit so einem kritischen Feedback um? Und ich finde es so schön, was er auf den Punkt bringt, weil er sagt, die meisten Konflikte, die entstehen, könnten zumindest abgemildert werden, das ist jetzt mein Ausdruck, oder sogar verhindert, wenn wir schneller einmal nachfragen, wie etwas gemeint war.
Mhm. Ja?
Weil es ist doch ganz klar, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre neue Führungskraft in einem Team, erst recht aus so einer Historie, ich war vorher Mitarbeiterin, dann ist das eine Riesenveränderung für alle. Ja?
Mhm.
Wenn ich dann kritisches Feedback bekomme, eben auch vielleicht zu fragen, ah, wie meinst du das? Also der Königsweg der offenen Fragen auf jeden Fall. Was genau meinst du damit? Darf ich fragen, warum du mir das heute so sagst? Ja, also wirklich auch die Motivation dafür zu verstehen, das ist ganz oft schon eine Klärung, die sich dann anbahnt. Ne? Sicherlich wird es immer wieder auch Menschen geben, die ja aus eher negativen Motiven auch mal so ein kritisches Feedback geben, wo man das erstmal stehen lassen muss, aber dann hat man zumindest doch auch einen Schritt weiter gefragt und hat neue Informationen gewonnen. Ne?
Mhm.
Ich war jetzt auch in einer Organisation, die haben fusioniert innerhalb der gesamten Organisation und natürlich wurde irgendwie ein Posten nur also frei, weil diese Position wirklich nur von einem Menschen besetzt werden konnte und vorher waren es zwei. Ja, und dieser zweite Herr, der jetzt eben nicht die Position bekommen hat, der muss natürlich erstmal fertig werden mit einer Kränkung. Ja, ich drücke das gerne psychologisch aus, weil dann wird es deutlich, das ist nicht schön, das zu erleben. Ne? Quasi, ich bin zurück im Glied, ne? Oder wie man das so sagt bei der Armee, glaube ich, oder wieder im Team und fühle mich wirklich auch erstmal sehr zurecht degradiert. Ja? Wenn jetzt so ein Mensch, der das gerade hinter sich hat oder gerade erleben muss, ein Feedback gibt, kann das eventuell auch mal wirklich negativer sein, aus einer negativen, auch wirklich eigentlich traurigen Motivation heraus entstehen. Und dann kann man das ja auch besprechen und hinterfragen. Ja, da würde ich zum Beispiel als junge Führungskraft schauen, wo kann ich diesen Menschen, diesen Mitarbeiter wirklich vielleicht eine Position schaffen, vielleicht als Fachexperte, wo er sich ganz gut auskennt und wirklich sich auch in einer bestimmten Weise weiterentwickeln kann.
Mhm. Ja, ja. Also hat viel mit Wertschätzung zu tun, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, also ja. Wertschätzender Umgang, Offenheit habe ich rausgehört an Kompetenz. Wenn jetzt das auch andersrum ist, nur mal angenommen, ich bin jetzt Führungskraft und muss einem Mitarbeiter, der vorher Kollege war, ja, als Führungskraft eben ein kritisches Feedback geben. Wie mache ich das? Beziehungsweise gibt es da einen Tipp von dir, wie ich damit umgehen kann, damit es eben nicht als Drama endet?
Ja, also wenn du das Gefühl hast, an so einer Stelle, das könnte ein Drama werden, ne? Weil in deiner Aufzählung hat mir gerade jetzt noch eine Sache gefehlt. Es geht viel um Empathie auch, um Fingerspitzengefühl.
Mhm.
Und gerade in der Situation, wenn jemand Führungskraft wird und war vorher im Team, ne, Mitglied, dann kennt man sich ja zum Glück, das ist ein großer Vorteil, ne, ein bisschen, und kann sich das so vorstellen, wie vielleicht jemand auf kritisches Feedback reagiert, dann ist mein allererster praktischer Tipp auf jeden Fall das Vier-Augen-Gespräch. Ne, nicht an der Kaffeemaschine, wo jemand das mitkriegen kann, nicht öffentlich, nicht wirklich zu schnell, zu spontan, sondern wirklich das ein bisschen vorzubereiten. Natürlich muss man immer schauen, dem auch nicht zu viel Gewicht zu geben, ne, aber tatsächlich deutlich zu machen, das ist jetzt auch für mich nicht ganz einfach, aber ich halte es für wichtig, dir hier eine Rückmeldung zu geben und umgekehrt bin ich genauso offen dafür. Also um deine Frage komplett zu beantworten, als neue Führungskraft halte ich für ganz wichtig, Feedbackschleifen regelmäßig zu machen in den kleinen Teams und sich selber natürlich da mit einzubauen. Ne?
Mhm.
Nicht etwa nur die Mitarbeiter untereinander und ich bin da mal fein raus als Führungskraft, sondern wirklich auch ganz regelmäßig, ja, auf Augenhöhe Feedback für alle.
Mhm. Ja, ja, vielen Dank. Also das auch ein bisschen in die Unternehmenskultur fast so mit einzubinden oder in die Teamkultur möglicherweise. Ja, ja, vielen Dank.
Deswegen habe ich tatsächlich auch in meinem Buch als letztes Kapitel, wo es ja darum geht, Lösungsmöglichkeiten für Konflikte im Job, auch ein kleines Kapitel noch für die Unternehmenskultur. verwendet, weil das eben auch zusammengehört. Das hast du jetzt sehr schön, finde ich, die Brücke geschlagen, wieder mal. Brückenschlagen kommt heute häufiger vor hier bei uns. Das hat immer auch damit zu tun, dass ich auch als Führungskraft an so einer Stelle, wenn ich neu Führungskraft geworden bin, ganz schön Zeichen setzen kann für Unternehmenskultur.
Mhm. Sehr gut, ja. Ja. Hat das was mit Vorbildcharakter auch zu tun?
Finde ich unbedingt auch. Ja. Ganz, ganz, ganz wesentlich, ne? Dass ich immer zeige hier, ich bin mir selber auch nicht zu schade. Und dann finde ich zum Beispiel auch, apropos emotionale Kompetenz, gar nicht schlimm, wenn in einer überschaubaren Runde in einem Team eben wirklich auch kollegiales Feedback stattfindet und das Team erlebt, dass ich vielleicht auch, ich bin jetzt mal wieder gerne ganz praktisch, mal ein paar rote Flecken am Hals bekomme, weil mir ein Feedback etwas ausmacht oder ich werde wirklich etwas rot im Gesicht oder ich werde unruhig oder verhaspel mich auch mal, weil mich das nicht ganz kalt lässt. Ja, wir sind alle Menschen und zu uns gehören Emotionen und das ist ein ganz großer Schatz, aber der will natürlich auch gehoben und gehandelt sein.
Mhm. Ja, damit man dein Buch einfach mal nennt. Das heißt, vom Blitz und Donner 112 Lösungen für Konflikte im Job.
Ja. Ganz genau.
Und was ich so gerne mag, es ist so unglaublich pragmatisch. Ich habe es selber noch nicht gelesen, ich habe so ein bisschen reingeschmökert, aber allein der Titel, das ist was zum Abbeißen.
Ja. So. Das habe ich auch
noch gehört,
das gefällt mir sehr.
Das war so abweisend, ja. Also ich mag das sehr gerne. Diese 112 Lösungen für Konflikte im Job, ist da auch was dabei, wenn jetzt zum Beispiel ich jetzt als Führungskraft merke oder vielleicht einfach jetzt als Mitarbeiter, dass es da so einen Flurfunk gibt? Mhm. Weißt du, also ein Konflikt, der eben nicht offen ja. ausgesprochen ist, na, damit kann ich ja vielleicht was anfangen oder halt auch nicht, kommt auf den Typ an, aber wo so ein bisschen eben das ja, über den Flurfunk ist und ja. ich kriege das eben als letztes mit.
Genau, also ganz sicher, Katja, ich habe jetzt kein ganz konkretes sofort, dass ich sagen könnte, Seite 77 oder so, aber also ich möchte einfach gerne nochmal die Kapitel, es sind 5 an der Zahl, nennen, ne, unter die ich das alles sortiert habe. Das erste ist Konflikte mit Kollegen. Das zweite ist Konflikte mit dem Chef oder Chefin natürlich, alles immer ordentlich gegendert natürlich. Nummer 3 ist Konflikte mit dem Team. Nummer 4 ist Konflikte mit Kunden und Nummer 5 Konflikte in Bezug auf die oder Lösung dann natürlich auch in Bezug auf die Unternehmenskultur. Ne? Mhm. Und bei Kapitel Team, also Nummer 3, habe ich über 27 Tools, bei denen es immer wieder darum geht, und darauf will ich jetzt gerne hinaus, um deine Frage zu beantworten, sich offen zusammenzusetzen mit einem ganz bestimmten Tool, was vielleicht gerade gut passt, auseinanderzusetzen oder damit zu befassen. Ich nenne vielleicht doch nochmal ein konkretes Beispiel. Ich überlege gerade, ob das jetzt genau zum Thema Flurfunk passt. Aber sagen wir doch mal vielleicht so eine Mischung. Es gibt vielleicht eine schlechte Stimmung, noch wegen Krisensituationen oder auch aus welchen Gründen auch immer. Und eine Methode finde ich ganz schön, die kommt auch bei meinen Kunden sehr, sehr gut an, die heißt Schätze sammeln. Das heißt, man setzt sich im Team zusammen, jeder kriegt so ein vorbereitetes Arbeitsblatt und schreibt in die erste Zeile, links sind alle Namen, alle Vornamen oder Nachnamen, wie auch immer, gelistet von dem Team, was sich da gerade zusammensetzt. Und man schreibt in die Zeile neben den Vornamen von seinem rechten Nachbarn etwas, was man an ihm schätzt. So, dann wird das nach hinten gefaltet und nach rechts weitergegeben, ne? Und du kannst dir vorstellen, bis der ganze Kreis vollständig ist. Es ist ein bisschen gefaltet, man sollte nicht zu kleine Blätter nehmen, aber ich habe da schon ganz viel Positives miterlebt und Überraschung. Ach Mensch, das finden die also auch an mir gut, das habe ich noch nie so gesehen, ich habe das eher anders gesehen. Und auch das, ne, du merkst, gestaltet wieder Atmosphäre, schafft vielleicht eine gute Stimmung angesichts der Herausforderungen, denen man sich aktuell stellen muss. Ne? Mhm. Und da kann natürlich vielleicht auch so eine Führungskraft einfach anmoderieren und sagen, ich nehme das wahr, dass im Flurfunk manches krisenhafter ausgetauscht wird, dass die Stimmung kritisch ist. Ich kann das gut verstehen, ne, als Beispiel. Oder ich möchte jetzt heute bewusst mal einen Schwenk ins Positive machen, weil ich immer wieder, gerade bei uns in Deutschland, die Erfahrung mache, ne, jetzt spreche ich auch von mir selber, Cordula, dass wir doch sehr gut sind, immer die kritischen Dinge zu sehen und zu wenig die positiven auch, die doch auch immer da sind, ne, wenn sie auch in manchen Fällen wirklich nur einen geringeren Teil einnehmen. Ja, und deswegen habe ich heute diese Methode für uns und möchte euch bitten, damit einzusteigen, Schätze zu sammeln.
Mhm. Ja, das ist eine sehr schöne Methode. Wunderbar. Wenn du jetzt sagst, das macht die Führungskraft selber, die Anmoderation, gibt es für dich so eine Grenze, wo die Führungskraft sich definitiv einen Moderator suchen sollte? Ja, also nicht als Ratschlag, aber wie kann die Führungskraft das irgendwie abschätzen? Kann ich das eben noch selber oder brauche ich da jetzt eben einen Mediator? Bist du ja auch dazu oder einen Moderator vielleicht einfach für so eine Teamentwicklung? Hast du da einen Tipp?
Ja, auf jeden Fall. Das gibt es. Das ist auf keinen Fall immer nötig. Ich würde empfehlen, sich folgende Frage vor allem zu stellen. Wenn ich mir vorstelle, ne, ich moderiere Teamsitzung X selbst, in welche inneren Konflikte oder Rollenkonflikte könnte ich schlimmstenfalls, ich arbeite da immer mit der Worst Case, mit dem Worst Case Szenario, könnte ich also schlimmstenfalls geraten? Und wenn ich mir das vor Augen geführt habe, klar, dann muss ich weiterfragen, kann ich das handeln selber oder ist es wirklich sinnvoller, sich jemanden dazu zu holen? Das kann ja auch mal jemand Externes aus einer anderen Abteilung sein. Es muss nicht immer jemand, ne, von ganz außen sein. Mhm. Ich bringe aber gerne noch ein konkretes Beispiel. Also ein kollegiales Feedback, ja, wo ein Team sich untereinander, inklusive Führungskraft oder Führungskräfte, Feedback in Bezug auf bestimmte Fragen gibt. Da würde ich immer einen aus dem Team heraus externen Moderator mit reinnehmen. Ne? Weil das zu viel ist für eine Führungskraft, und zwar egal für welche Persönlichkeit, das hat nichts mit der Persönlichkeit selbst zu tun, aber einfach von den Rollen her, so eine Session zu moderieren, braucht einfach so ein externes Standbein, ne, weil ich als Führungskraft selber genauso in der Rolle A bin, Feedback zu geben, aber in der Rolle B auch noch Feedback zu bekommen. Und das kann eben manchmal, wie schon heute ausgeführt, eben auch mal kritisch sein, emotional schwierig, und dann wäre das in meinen Augen wirklich eine Überforderung, quasi drei Rollen gut professionell ausfüllen zu wollen.
Ja, ja. Also das geht im Prinzip darum, die eigene Rolle auch zu klären in der jeweiligen Situation und aber auch um eine anständige Vorbereitung. Ne? Also wenn ich jetzt als Führungskraft sage, ach wunderbar, kommt mal alle in 5 Minuten in mein Büro, wir klären jetzt einen Konflikt, dann kann es auch nach hinten losgehen. Ja. Also auch so vielleicht die Kompetenz von der Führungskraft, dass sie sich die Ruhe und die Zeit nimmt, sich auch darauf vorzubereiten. Ne? Machen manche ja auch nicht. Ne? Muss alles irgendwie schnell gehen. So.
Richtig. Ja. 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 Das sehe ich ganz genauso. Also ich bin wirklich niemand, die sagt, man braucht für alles, ne? Auch für alle Konfliktgespräche, jemand Externes. Es kommt halt darauf an, auch wie stark zum Beispiel eine Führungskraft die Offenheit, ne, für Konfliktmanagement, eine Konfliktklärung, wie auch immer man das nennt, einschätzt. Ne? Und je weniger Offenheit da ist, desto mehr würde ich dazu tendieren zu empfehlen, es sollte jemand von außen das moderieren.
Mhm. Ja. Eine Frage, was ich noch habe, wenn du jetzt die Moderation machst. Singst du dann am Schluss mit deinem dem Team immer? Oder
nein,
wann?
Nein. Das ist eher sehr, sehr selten, dass ich sowas okay. auch in solche Veranstaltungen einbaue. Also meistens ist es schon ganz klar getrennt. Ich habe das durchaus mal gemacht, da wo es passte für eine Teamentwicklung. Da kann das auch immer wirklich nochmal weiter gut passen, mhm. dass man das Ganze dann mit einem Teamsong krönt. Ne? Das wäre dann aber keine Song-Summary von mir aus, sondern es gibt auch die Methode, dass man wirklich mit wenig Unterstützung das Team selbst kreativ werden lässt. Dann sind die Reime vielleicht nicht ganz so lupenrein, egal, ne? Aber es steht am Ende ein Teamsong auf eine bekannte Melodie und das kann auch viel Gaudi machen und natürlich auch gut zusammenschweißen, wenn man das dann zusammen am Schluss nochmal singt.
Ja, vielen Dank. Würdest du sagen, also ich denke mal, so eine kreative Phase, ja, wie du die jetzt gerade beschreibst, kann auch unglaublich motivieren und ein Wir-Gefühl entstehen lassen, Spaß machen und so weiter. Ist Motivation und Konflikt, sind das Pole für dich? Weil du redest ja viel in Polen. Mhm. Kann man das sagen oder ist das nicht so?
Ist auf jeden Fall ein Beispiel für Pole. Ne? Also das kommt ganz drauf an. Ich meine, wenn schon Konflikte da sind, ist ja meistens, geht das auch energiemäßig, ne, oder kraftmäßig, wenn man Anstrengungen sich vor Augen hält, zu Lasten von Motivation. Das ist ja ganz klar. Ne? Von daher kann man, finde ich, da auch schon sagen, da geht es um zwei Pole. Und wir wissen alle, ne, spätestens seit Vera Birkenbiel und ihrem grandiosen Vortrag Gehirngerechte Kommunikation, wenn wir leisten sollen und wollen und es Stress gibt durch Konflikte, die uns vernebeln, ne, dann sind wir nicht so leistungsfähig. Ne? Also das ist für mich so der Anker dazu. Und dann sollte ich eben schauen, auch nicht gleich bei jedem winzigen Anlass, aber doch, wenn etwas häufiger auftaucht oder sich stärker breit macht als Konfliktstimmung, die als Führungskraft zuerst zu behandeln, bevor ich wieder Hochleistung verlange von meinem Team.
Mhm. Ja, ja, vielen Dank. Wenn wir jetzt zur Brücke schlagen nochmal gehen, weil das doch jetzt ab und zu mal vorkam. Nur mal angenommen, ich merke als Führungskraft, ich habe einen Konflikt und ich möchte aber, dass die Mitarbeiter, wie du sagst, eben, ja, High-Performing-Team sagen manche dazu, aber sagen wir einfach mal motiviert arbeiten, mit Spaß arbeiten. Was könnte der Anfang oder der erste Stein von dieser Brücke sein, von einer konfliktreichen Atmosphäre hin zu einer guten Arbeitsatmosphäre?
Eine offene Frage der Führungskraft an die Mitarbeiter. Ich lasse jetzt mal außen vor, ob das in Einzelgesprächen passiert oder gleich im ganzen Team oder in kleinen Gruppen. Nämlich die offene Frage, was brauchst du, was braucht ihr, um wieder besser arbeiten zu können?
Mhm. Ja, das ist eine sehr schöne Frage, die mag ich.
Und ich empfehle auch immer, so wie ich das jetzt gerade auch gemacht habe, danke auch an dich, Katja, du hast es mitgemacht, eine Pause zu machen nach dieser Frage und nicht gleich weiterzureden. Ne, da sind wir schon sofort wieder beim Thema Selbstreflexion. Mhm. Und ich mich selber als Führungskraft war. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, sich auch einen Blick zu haben, wie wirke ich mit meinem Redestil, ne, mit meiner Art zu kommunizieren auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mhm. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Gerne. Ich habe jetzt am Ende von diesem Interview noch ein paar Begriffe für dich. Mhm. Und zwar sind das 24. Ich mache das am Ende immer. Und das geht im Prinzip darum, dass du dir drei Nummern aussuchst, also von 1 bis 24. Ich habe dann immer einen Riesenspaß daran, weil ich nämlich wunderbar dann googeln kann und ja auf euren Homepages rumsuche. Und da suche ich mir so ein paar Begriffe aus, wo ich sage, da kannst du vielleicht einfach noch was dazu sagen, um das Ganze hier abzurunden.
Na klar.
Jetzt würde ich dich einfach einladen, sag mir drei Zahlen von 1 bis 24 und dann sage ich dir eben den Begriff dazu und dann sagst du mir was.
Drei?
Ja.
17, 21.
3, 17 und 21. Mhm. Okay. 3 ist, meine Lieder bauen Brücken.
Tja, ne? Das ist ein Zitat von einer Song-Summary von mir sogar, ne? Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine ganz schöne, wirklich jetzt zufällig entstandene, das haben wir nicht vorbereitet, wir beide, Katja, ja, zusammen vielleicht von etwas, was mich und mein Wirken doch sehr stark kennzeichnet. Ne? Dass Musik eine Rolle spielen kann, weil Musik baut Brücken, aber dass auch ganz ohne Musik es bei mir im Business viel um Brückenbau geht, nämlich um, ich sag's jetzt mal ganz emotional, um ein Stück Versöhnung oder Brückenbau im Sinne von, dass im Anschluss die Arbeit wieder leichter von der Hand geht.
Superschön, vielen Dank. Die 17 wäre Musik, tatsächlich?
Tatsächlich nochmal Musik, ja. Ja, Musik, mit Musik geht alles besser, ist ein altes, ne, Schlagerzitat aus alten Zeiten. Ja, vielleicht sich das vor Augen zu führen oder manchmal eben auch einzusetzen. Ne? Das kann ja wirklich, wie wir das auch ganz ausführlich besprochen haben, auch ein kleiner Schachzug sein. Ja, ich starte ein Meeting mit einer kleinen Musik als Versuch, vielleicht etwas, ne, einzubringen, was lockernd ist oder vielleicht sogar auch mit einer Textpassage aus einem Song, ne, von wegen Song Summary, weil ja Texte natürlich auch eine Rolle spielen. Ne, sich das auch mal vor Augen zu führen, wo es vielleicht passt. Achtung, es passt längst nicht immer. Ne, das ist ganz wichtig. Ich bin jetzt hier weit davon entfernt zu sagen, Musik ist immer ein Rezept, um Lockerheit zu kreieren. Das ist viel zu undifferenziert, aber ja, manchmal kann es vielleicht auch ein Highlight sein.
Mhm. Ja, und das muss, denke ich, auch authentisch sein. Also, ne, weil, vor allem mit Heavy Metal.
Ja, oder wenn ich als Führungskraft vielleicht wirklich mein Instrument gelernt habe und nochmal ganz konkret pragmatisch, wie das ja auch wirklich gerne so meine Art ist. Und ich bringe ein Stück mit, das ich wirklich kurz abspiele, wo ich weiß, da habe ich mir mal die Zähne dran ausgebissen. Das, also hier hört ihr das von einem Profi, liebe Mitarbeiter. Ich habe es bis heute natürlich längst nicht so geschafft. Mir ist das eingefallen, weil wir ja gerade im Moment so einige Aufgaben haben, wo wir uns selber auch die Zähne dran ausbeißen. Und da wollte ich das ganz gerne mal als Einstieg verwenden. Ja, sowas zum Beispiel. Es muss ja gar nicht immer um perfekte Musik gehen.
Ja, vielen Dank. Die 21 war Frankreich.
Ja, das ist natürlich ein wichtiges Land für mich, weil ich sage immer, dieses Land hat mir als Jugendliche sozusagen die Welt geöffnet. Damals gab es ja noch gar nichts mit Social Media und ich habe mit 14 Jahren eine Brieffreundin bekommen, der ich auch ganz treu und brav geschrieben habe. Und dann durfte ich, nachdem ich ein halbes Jahr Französisch hatte, 3 Wochen in den Osterferien alleine nach Frankreich, kam in eine Familie, wo niemand ein Wort Deutsch sprach und habe da unheimlich viel gelernt. Und ja, das hat mir die Sprache ans Herz wachsen lassen, weshalb ich ja heute auch alles auf Englisch und Französisch auch mache. Ne? Also bis dahin ist meine Kompetenz da gewachsen. Ich mache sicherlich immer auch kleine Sprachfehler, aber es reicht komplett, mit Muttersprachlern auch all diese Dinge zu tun, die heute hier im Podcast-Interview Thema waren.
Super, vielen, vielen herzlichen Dank. Das letzte Wort gehört immer meinem Interviewgast. Magst du dem Publikum noch was sagen? Liegt dir noch was auf dem Herzen oder gibt es einfach noch was du loswerden möchtest?
Ja, mache ich sehr gerne. Wir sind ja immer noch, wenn auch schon hoffentlich in der auslaufenden Corona-Krisenzeit. Und für mich ist ein Motto geworden, nachdem ich selber auch versuche zu leben, von einer großen Krise, auch durch den 11. September habe ich heute vieles erzählt, dass wir tatsächlich, glaube ich, am besten fahren, jeder an seinem Platz, wenn wir immer wieder uns vor Augen führen, es geht darum, das Beste aus der Situation zu machen. Das geht nicht immer und sofort, das geht bei mir auch nicht. Wir brauchen auch Zeiten von, ja, ich sage immer gerne, so kleine Opferlieder singen, das sage ich jetzt bewusst humorvoll, wo ich auch jemandem an die Gurgel gehen würde, wenn er mir sofort sagen würde, mach doch einfach das Beste draus. Aber ich meine das tatsächlich so als, ja, als Zielrichtung für die neue Ausrichtung, wenn auch zunächst mal die Emotionen, die auch sein dürfen müssen, von Traurigkeit, Überforderung, Belastung etc. und Angst, wenn das auch erstmal sein durfte, doch da wieder sich so zurechtzuruckeln. Das ist meine Empfehlung aus meiner gesamten beruflichen und eigentlich auch privaten Erfahrung bisher im Leben.
Super, vielen, vielen herzlichen Dank. Eine Frage habe ich noch, wo findet man dich? Was ist so dein Lieblingseinfalltor?
Ja, ich bin natürlich, wie sich das heute gehört, auf Instagram, Facebook etc. unterwegs. Ja, ich denke, viele Fotos von mir finden sich wirklich auf der Internetseite goi-connecting.com. Da kriegt man schnell einen Eindruck von mir. Und auf der Seite song-summary.com genauso. Da gibt es dann auch noch was zu hören. Ja, also die Websites sind es schon nach wie vor. Und ja, ich versuche auch auf den Social-Media-Kanälen aktiv zu sein. Aber als ersten Tipp hätte ich da immer die beiden Internetseiten, die Websites.
Okay, super. Ich verlinke auch alles in den Shownotes und alles, was du mir gibst, inklusive auch deinem Buch natürlich. Jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du heute dabei warst und ja, freue mich, wenn ich dich dann wiedersehe, live wahrscheinlich sogar bei der GSA oder in einem anderen Kontext. Herzlichen Dank, dass du dabei warst, Cordula.
Liebe Katja, es war ein großes Vergnügen. Das ist nur so dahin geflogen, die Zeit. Das finde ich ist immer ein gutes Zeichen von allen möglichen Aktivitäten, die wir so treiben. Und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Idee, für deine Präsenz, für deine liebevolle Vorbereitung und ausführlich auch diese Vorbereitung und für die Qualität, die du hier eingebracht hast und freue mich, dein Gast gewesen zu sein.
So, ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart und ja, ihr findet in den Shownotes eine kleine Zusammenfassung und natürlich auch die Links zu Cordula. Ja, jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr mir Kommentare schreibt, Sternchen vergebt, euch ein Abo klickt und sehr, sehr gerne, wenn ihr selbst einen Gast habt oder eine Person so im Auge habt, wo ihr sagt, das wäre super für den Podcast oder den YouTube-Kanal von der Katja, weil diese Person eine gute Schnittmenge bilden kann zwischen Leadership und Life Balance, dann schreibt mir doch gerne auf mail@mindstorm-coaching.de. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte, und wünsche euch jetzt einen wunderbaren Start in diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.